SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Wir haben Freitag, den 20. Februar. Es ist der Morgen nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor. Und die englische Boulevardzeitung The Sun titelt heute früh auf ihrer Online-Seite: Jetzt schwitzt er. Nun, den meisten Briten dürfte es wohl eher eiskalt den Rücken herunterlaufen, denn so etwas gab es noch nie und es ist eine enorme Belastung für die Monarchie. Der ehemalige Prinz Andrew, Bruder von König Charles III., war gestern stundenlang in Polizeigewahrsam wegen Amtsmissbrauch. Die Vorwürfe stehen in Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Andrew wurde am Abend dann unter Auflagen wieder freigelassen. Unsere London-Korrespondentin Franziska Hoppen hat die weiteren Hintergründe.
Die Hausdurchsuchungen sind abgeschlossen. 12 Stunden lang soll Andrew Mountbatten-Windsor laut Medienberichten von der Polizei befragt worden sein. Ein frisches Foto zeigt ihn auf der Rückbank des Autos, das ihn abends von der Wache abgeholt hat. Andrew scheint sich vor dem Blitzlichtgewitter wegducken zu wollen, doch es gelingt nicht ganz. Die Polizei wirft Andrew Fehlverhalten im öffentlichen Amt vor. Ob und wann gegen ihn auch Anklage erhoben wird, ist unklar. Zwischen 2001 und 2011 war Andrew Handelsbeauftragter. In dieser Zeit soll er zum Beispiel vertrauliche Informationen an Epstein weitergeleitet haben. Außenministerin Yvette Cooper betonte, die Polizei müsse nun in Ruhe ihre Arbeit durchführen und, wie der Premier schon gesagt habe, niemand stehe über dem Gesetz.
US-Präsident Donald Trump hat bei der ersten Sitzung seines umstrittenen Friedensrates gestern in Washington Milliardenhilfen für den Gazastreifen angekündigt. Demnach haben mehrere Mitglieder 7 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau des Gebietes zugesagt. In Venezuela hat die Nationalversammlung einstimmig ein Gesetz verabschiedet, das die Freilassung politischer Gefangener ermöglicht. Das Amnestiegesetz wurde umgehend von Interimspräsidentin Delcy Rodríguez in Kraft gesetzt. Das Gesetz markiert eine deutliche Wende, denn bisher hatten Behörden bestritten, politische Gefangene in Venezuela festzuhalten. Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im Januar gesunken. Insgesamt waren es rund 25 Milliarden Euro und damit 3,4% weniger als im Vorjahresmonat, wie aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Jedoch seien diese Zahlen durch Sondereffekte im Vorjahr verzerrt. Ohne diese Effekte seien die Steuereinnahmen laut Ministerium sogar um rund 1% gestiegen. Experten rechnen im gesamten Jahr 2026 mit einem Plus von 2,8%. Die 4-Tage-Woche ist für viele Unternehmen ein Erfolg. Das geht aus einer Studie hervor, in der deutschlandweit Unternehmen vor 2 Jahren das Modell getestet haben. Jetzt steht fest, 70% der teilnehmenden Unternehmen behalten die kürzere Arbeitszeit auch langfristig bei. Warum, das berichtet SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler.
Die Unternehmen beobachten vor allem, dass sie als Arbeitgeber attraktiver sind. Mehr als die Hälfte berichtet, dass sie mehr Bewerbungen bekommen oder dass aktuelle Beschäftigte sich mehr an das Unternehmen gebunden fühlen. Fast 3/4 gaben an, dass sie Verbesserungen bei Innovation und Kreativität feststellen. Auch für die Beschäftigten haben kürzere Arbeitszeiten positive Effekte. So lagen die Sorge vor einem Burnout und die Wahrnehmung von Stress niedriger als in der Kontrollgruppe ohne verkürzte Arbeitszeiten. Gleichzeitig schätzten die Beschäftigten ihre Leistung und Produktivität höher ein. Für die Studie hat die Universität Münster 40 Unternehmen befragt, die vor 2 Jahren an einem Experiment zur 4-Tage-Woche teilgenommen haben. Dabei kam auch heraus, dass knapp 1/3 der Unternehmen mit den verkürzten Arbeitszeiten nicht weitermacht. Gründe dafür waren vor allem organisatorisch, etwa um Auftragsspitzen zu bewältigen.
Amazon hat im vergangenen Jahr so viel Geld eingenommen wie kein anderes Unternehmen, und zwar knapp 717 Milliarden US-Dollar. Damit hat der Online-Händler zum ersten Mal seinen Konkurrenten Walmart beim Jahresumsatz überholt. Die Einzelheiten von unserer USA-Korrespondentin Nina Barth.
13 Jahre lang hintereinander stand davor der Einzelhandelsriese Walmart an der Spitze. Der Verlust der Spitzenposition liegt nicht daran, dass Walmart im Einzelhandel etwa eingebrochen sei. Obwohl Amazon und Walmart Konkurrenten im Einzelhandel sind, haben vor allem Amazons rasant wachsender Technologiebereich die Werbung und andere Geschäftsbereiche dazu beigetragen, dass es Walmart überholt hat. Amazon Web Services ist inzwischen der weltweit führende Cloud-Anbieter. In diesem Jahr will Amazon rund 200 Milliarden Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten investieren. Das Unternehmen hat auch angekündigt, weltweit insgesamt rund 30.000 Stellen zu streichen.
Nach dem Tod einer Bergsteigerin am österreichischen Großglockner hat das Landesgericht Innsbruck ihren 37-jährigen Freund wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von 5 Monaten und einer Geldstrafe verurteilt. Oliver Schusch.
Der Richter sagte in seiner Begründung, es habe eine, gelinde gesagt, außerordentliche Medienberichterstattung gegeben und auch sicher eine mediale Vorverurteilung. Es sei ihm nicht darum gegangen, mit einer besonders harten Strafe ein Exempel zu statuieren. Die wichtigste Frage des Prozesses war, ob der Angeklagte bei der Bergtour verantwortlich für seine 33-jährige Freundin war, die erfroren ist. Immerhin war er kein ausgebildeter Bergführer. Der 37-Jährige hatte seine Freundin kurz vor dem Gipfelkreuz des Großglockners, des höchsten Bergs Österreichs, alleine erschöpft in der Eiseskälte zurückgelassen, um Hilfe zu holen. Er hatte zuvor aber verschiedene Notruf- und Rettungsmöglichkeiten ausgelassen.
Das deutsche Olympiateam ist gestern am 13. Wettkampftag ohne Medaille geblieben. Und auch heute sind die Chancen auf Podestplätze eher gering. Achim Scheu.
Die deutschen Kombinierer haben auch im Teamsprint als Fünfte das Podest verpasst, blieben erstmals seit 1998 ohne olympische Medaille. Auch die Durststrecke der Eisschnellläufer geht weiter. Hoffnungsträger Finn Sonnekalb kam über 1500 Meter nicht über Platz 13 hinaus. Für einen Achtungserfolg sorgte Skibergsteigerin Tatjana Palla, die bei der olympischen Premiere im Sprint Vierte wurde. Am drittletzten Wettkampftag will Skicrosserin Daniela Mayer nach Bronze in Peking erneut eine Medaille. Im Massenstart der Biathleten hoffen Philipp Horn und Philipp Navrat auf Überraschungen. Außerdem wollen die Zweierbob-Pilotinnen in den ersten 2 von insgesamt 4 Läufen den Grundstein für weitere Medaillen im Eiskanal legen.
Und Fußball. In der Europa League hat der VfB Stuttgart sein Playoff-Hinspiel in Glasgow gewonnen mit 4:1. Damit haben die Stuttgarter einen guten Vorsprung für das Rückspiel in einer Woche. SWR-Sportreporterin Christina Graf.
Die Hoeneß-Truppe ließ sich nicht von der berühmten Atmosphäre im Celtic Park verunsichern, sondern zeigte wie zuletzt so oft eine selbstbewusste Vorstellung. Bilal Elchanous sorgte nach einer Viertelstunde für die Führung. Benjamin Nygren, Celtics Top-Torjäger, glich allerdings 6 Minuten später aus. Der VfB ließ sich aber nicht beirren. Doppelpacker Elchanous traf zur 2:1 Halbzeitführung. Jamie Leveling erzielte aus dem Nichts in der 57. Minute das 3:1. Die Schotten versuchten sich zu wehren, doch der eingewechselte Thiago Tomasch erzielte in der Nachspielzeit den 4:1 Endstand.
Der US-Schauspieler Eric Dane ist tot. Der 53-Jährige starb nach Angaben seiner Familie an den Folgen seiner ALS-Erkrankung. Die Diagnose hatte er vor weniger als einem Jahr öffentlich gemacht. ALS zerstört langsam die Nervenzellen und Verbindungen, die man zum Gehen, Sprechen und Atmen braucht. Eric Dane war vor allem für seine Rollen als Dr. Mark Sloan in der Serie Grey's Anatomy und Cal Jacobs in Euphoria bekannt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bleibt heute trüb. Der Schneefall in Oberschwaben zieht in die Alpen ab. Ab und zu scheint heute auch mal die Sonne. Später zieht in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz von Westen her ein Regengebiet herein. Es soll aber nur leicht regnen. Die Höchsttemperaturen 1 bis 9 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März. Damit haben wir uns die ganze Woche beschäftigt und Ihnen die Spitzenkandidaten vorgestellt. Heute ist die SPD mit Andreas Stoch dran, dem Landes- und Fraktionsvorsitzenden seiner Partei. Und der hat einen schweren Stand, denn im jüngsten Baden-Württemberg-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag des SWR kommt die SPD nur auf magere 8%. Das wäre bei der Wahl natürlich ein Armutszeugnis für die sogenannte Volkspartei. Da muss Andreas Stoch im Wahlkampf-Endspurt also noch ordentlich ackern, um das Ruder herumzureißen. Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg stellt ihn vor.
Wenn es ein Thema gibt, das Andreas Stoch neben der Politik elektrisiert, dann ist es der Sport.
Ich mache seit Kind auf Sport und vor allem immer auch Mannschaftssport. Und da lernt man sehr früh, dass es immer Sinn macht, zusammenzuarbeiten, dass dann, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, man auch selbst erfolgreich ist.
Die Blaupause dafür ist sein Herzensclub, der 1. FC Heidenheim. Die Heimspiele des kampfstarken Bundesligisten besucht Stoch regelmäßig.
Mein Heimatclub, der FCH, immer noch eine Herzensangelegenheit. Ich bin seit 15 Jahren hier mit einer Dauerkarte.
Vor 15 Jahren waren die Heidenheimer noch in der dritten Liga. Seither ging es für sie im Fußball stetig bergauf. Das kann man von den Sozialdemokraten nicht behaupten. Bei der Landtagswahl 2011 lag die SPD noch bei 23%. Andreas Stoch holte in seinem Wahlkreis Heidenheim fast 30% der Stimmen und zog wieder in den Landtag ein, wo er 2 Jahre zuvor für einen ausgeschiedenen SPD-Abgeordneten nachgerückt war. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er noch als Rechtsanwalt für Zivil- und Wirtschaftsrecht in Heidenheim. In der grün-roten Landesregierung während der ersten Amtszeit von Winfried Kretschmann übernahm Stoch im Jahr 2013 das Kultusministerium. Ein Amt, das er bis 2016 mit großer Leidenschaft ausgeübt hat, auch wenn es gelegentlich Probleme beim Rechnen gab.
Die Schüler-Lehrer-Relation, die verwende ich ungern. Wenn Sie alle Lehrer durch alle Schüler teilen. Nee, andersrum.
Ministerpräsident Kretschmann stellte dem Sozialdemokraten nach 100 Tagen im Amt jedenfalls ein gutes Zeugnis aus.
Geht entschlossen und systematisch an die Probleme ran. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Arbeit.
Die gegenseitige Wertschätzung hat seit 2016 deutlich nachgelassen. Seither steht der Regierungschef einer grün-schwarzen Landesregierung vor und Andreas Stoch ist Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag. In dieser Funktion arbeitet er sich regelmäßig an der Koalition von Grünen und CDU ab. Auch an Winfried Kretschmann spart der SPD-Fraktionschef nicht mit Kritik.
Winfried Kretschmann reitet der Abenddämmerung entgegen. Wir merken, dass Winfried Kretschmann seine Position als Ministerpräsident im Moment noch persönlich ausfüllt, aber wir merken keinerlei politischen Gestaltungsanspruch.
Stoch hatte sich in der Opposition allerdings nicht nur mit der Landesregierung auseinanderzusetzen, sondern auch mit der eigenen Partei. Die SPD in Baden-Württemberg drohte sich 2018 selbst zu zerfleischen. Kurzfristig erklärte Andreas Stoch seine Kandidatur.
Wenn wir es nicht schaffen, das Ruder, was den internen Umgang mit uns selbst anzugehen, möglichst schnell rumzureißen, dann wird die SPD tatsächlich eine Kraft sein, die große Probleme hat, sich gegen die anderen durchzusetzen.
Stoch wurde mit 8 Stimmen Vorsprung zum Landesvorsitzenden gewählt. Inzwischen ist der Vater von 4 Kindern unumstritten die Nummer 1 der SPD in Baden-Württemberg, auch wenn er es nicht geschafft hat, die Partei wieder nach oben zu führen. In der letzten Umfrage von Infratest DIMAP rutschte die SPD auf 8% ab.
Andreas Stoch, SPD-Landes- und Fraktionschef in Baden-Württemberg. Und das war unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell mit den Spitzenkandidaten der Parteien zur baden-württembergischen Landtagswahl am 8. März. Dazu haben wir einen SWR aktuell Kontext für Sie. Der steht in der ARD-Audiothek.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Gut 2 Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg kommt die CDU heute und morgen zu ihrem Bundesparteitag in Stuttgart zusammen. Bundeskanzler Friedrich Merz stellt sich zur Wiederwahl als CDU-Parteichef. Simone Stephan.
Bei seiner Wiederwahl zum Parteichef vor 2 Jahren erhielt er knapp 90% der Stimmen. Ob Merz dieses Ergebnis heute wieder erreicht, dürfte auch davon abhängen, wie zufrieden die rund 1000 Delegierten mit ihm als Kanzler und der Arbeit der schwarz-roten Bundesregierung sind. Mit Blick auf 5 Landtagswahlen in diesem Jahr wollen sich die Christdemokraten in Stuttgart unter anderem in der Sozialpolitik und beim Umgang mit digitalen Medien positionieren. Die Delegierten sollen über Anträge abstimmen, in denen etwa ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige und ein Smartphone-Verbot an Schulen bis einschließlich der 10. Klasse gefordert wird. Die Junge Union will außerdem, dass die Rente mit 63 abgeschafft wird und dass der Beginn des Rentenalters an die immer höher steigende Lebenserwartung gekoppelt wird.
Einen CDU-Bundesparteitag in Stuttgart, den gab es schon einmal, und zwar im Jahr 2008. Die Bundesvorsitzende damals, Angela Merkel, die Bundeskanzlerin damals, Angela Merkel. Lissi Kaufmann mit Parallelen und Unterschieden bei der CDU zwischen damals und heute.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Manchmal, da hilft ein Blick in die Vergangenheit, um die Zukunft vorauszusagen. Also, zurück ins Jahr 2008. Da war nämlich schon mal ein CDU-Parteitag in Stuttgart. Und da gab es auch schon ein CDU-geführtes Kanzleramt mit Angela Merkel. Es gab auch schon eine GroKo und damals war auch Krise. Finanzkrise nämlich. Man war also im Krisenmodus und redete über die Frage, wie sehr der Staat eigentlich eingreifen soll. Tja, Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich sehe da Parallelen. Mit nur einem gravierenden Unterschied. Angela Merkel bemühte damals in ihrer Rede das Stereotyp der schwäbischen Hausfrau. Sie sagte, hätte man mal eine schwäbische Hausfrau in Stuttgart gefragt, hätte die gleich gesagt, dass das nicht geht, über seine Verhältnisse zu leben. Ein Aufruf zum Sparen also. Und nun wieder zurück ins Jahr 2026, ins Hier und Jetzt. Also, wenn diese Regierung bislang eines ganz gut hinbekommen hat, dann ist das genau das Gegenteil von Sparen, nämlich Schulden anhäufen und Geld raushauen für Investitionen, so heißt es. Ich würde also sagen, wenn Kanzler Merz beim Parteitag ein Stereotyp bedient, dann doch das der badischen Unternehmerin. Wie gut das nun ausgerechnet in Stuttgart ankommen wird, ich als Schwäbin habe da meine Zweifel.
Anmerkungen waren das von Lissi Kaufmann. Es geschah vor anderthalb Jahren im Frankfurter Hauptbahnhof mitten zwischen Reisenden. Ein 27-Jähriger wurde erschossen. Heute beginnt am Frankfurter Landgericht der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Schützen und sechs weitere Verwandte. Ein achter Mann ist wegen der Verabredung zu einem Verbrechen angeklagt. Heike Borowka.
Motiv der Bluttat, die einer Hinrichtung glich, war laut Anklage eine Familienfehde. Ein Verwandter des mutmaßlichen Schützen soll 3 Monate zuvor in Antalya getötet worden sein. Aus Blutrache sei dem 27 Jahre alten Opfer dann inmitten Reißender 3-mal von hinten in den Kopf geschossen worden. Der Schütze wurde schnell geschnappt, seine Mitangeklagten erst nach der Auswertung der Handydaten. Sie sollen die Tat koordiniert haben oder den Aufenthaltsort des Opfers ausgekundschaftet.
In Rheinland-Pfalz könnte der flächendeckende digitale Schulunterricht mit Tablets scheitern. Der Grund ist ein Streit zwischen Land und Kommunen um die Kosten für Wartung und Verwaltung der Geräte. Die rheinland-pfälzischen Kommunalverbände haben deshalb für heute Vormittag zu einem Pressegespräch eingeladen. Gernot Ludwig.
In der Einladung heißt es, ein Gutachten habe ergeben, dass der IT-Support der Tablets pro Jahr rund 80 Millionen Euro koste. Die Kommunen erwarteten, dass das Land die Hälfte, also etwa 40 Millionen, übernimmt. Tatsächlich zahle das Land aber nur rund 6 Millionen und wolle diesen Betrag auch nur minimal aufstocken. Viele Städte, Kreise und Gemeinden seien finanziell angeschlagen und könnten die Wartung und Verwaltung der Tablets nicht dauerhaft finanzieren, so die Verbände. Sie sehen das Land in der Verantwortung. Rheinland-Pfalz wolle Vorreiter bei digitaler Bildung sein. Voraussetzung dafür sei eine funktionierende Wartung der Tablets.
Die Autobahngesellschaft will mehr Möglichkeiten zum Laden von Elektroautos anbieten. Dazu wird heute ein neues Angebot in der Nähe der baden-württembergischen Gemeinde Rutesheim im Kreis Böblingen vorgestellt. Verena Neuhausen.
In Zukunft sollen auch Lademöglichkeiten an Autobahnen außerhalb von großen Tankstellen und Rastanlagen geboten werden. Das verspricht die Autobahngesellschaft. Heute stellt sie eine solche neue Ladestation an der A8 im Heckengäu nahe Rutesheim vor. Dort war bisher nur ein Parkplatz mit einer WC-Anlage. Nun gibt es dort auch eine Station für schnelles Laden von Elektroautos. Eine vergleichbare Ladestation findet sich bereits an der A6 bei Crailsheim. Laut Autobahngesellschaft sind 10 weitere Ladepunkte an Autobahnen jenseits von Rastanlagen im Südwesten geplant.
In Friedrichshafen beginnt heute die Fruchtwelt Bodensee. Sie gilt als führende Messe für den Erwerbsobstanbau und das Brennereiwesen. Thomas Wagner.
Der Appetit der Deutschen auf den einheimischen Apfel frisch auf den Tisch ist zurückgegangen. Von einst 16 Kilogramm auf nunmehr 14 Kilogramm pro Kopf, so der Branchenverband Obstregion Bodensee. Aus Verbandssicht ärgerlich, der Anteil aus dem Ausland importierter Äpfel, hergestellt zumeist unter weitaus laxeren Umweltvorschriften, sei gestiegen. Wie müssen neue heimische Apfelsorten schmecken, damit sie sich besser verkaufen lassen? Mit welchen Techniken lässt sich Pflanzenschutz umweltverträglicher bewerkstelligen? Antworten auf solche Fragen finden die Messebesucher Besucherinnen und Besucher noch bis Sonntag auf dem Ausstellungsgelände in Friedrichshafen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.